Ja, also ich sing das Loblied jetzt auch nicht, aber so. Ich möchte euch mitnehmen ein Stück weit in mein Leben. Es ist immer schwierig herauszufinden, worüber spricht man denn jetzt, wenn man hier vorne steht. Und es fing damit an, dass ich mir vergegenwärtigte, wie der Marco das heute Morgen auch schon gesagt hat, ist ja der erste Advent. Also man kann jetzt ein Stück weiterrechnen, in 3 Wochen ist Weihnachten und morgen in 4 Wochen ist schon der 1.1.2018. Nur um das nochmal zu verdeutlichen, wir stehen hier wirklich an der Jahreswende und kam urplötzlich, erfreulicherweise haben wir jetzt mal ein bisschen Schnee draußen, das versüßt uns diesen Gedanken. Aber dennoch habe ich gedacht, oh, schon Advent. Dennoch möchte ich heute nicht so sehr über den Advent sprechen, sondern ich möchte euch in mein Leben ein Stück mitnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal gibt es so Zeiten, da ist man ein Stück durcheinander. Da fehlen einem die richtigen Gedanken. Da gibt es Erlebnisse im Beruf oder im Privaten, so wie mir das jetzt vor einigen Wochen oder seit einigen Wochen so gegangen ist. Die Ereignisse, die machen einen so ein bisschen unsicher. Bin ich eigentlich am richtigen Platz? So als Mensch, als Christ in meinem Leben, zu Hause, in der Familie, in der Gemeinde, im Berufsleben, wo auch immer, habe ich da wirklich den Platz, den Jesus mir, warte mal, apropos Platz, muss ich schon klicken oder macht, wunderbar. Genau, nimm Platz, das hatte ich vergessen. Ist man eigentlich am richtigen Platz? Die Frage stellst du dir vielleicht auch gelegentlich, ab und zu ist man so ein bisschen unsicher. Und manchmal ist man auch ein bisschen mehr als nur etwas unsicher, weil dann viele Fragen in einen aufkommen. Mache ich das, was ich tue, wirklich für Jesus oder mache ich es nur für mich? Schwingt da zu viel Ego mit oder möchte ich wirklich mit Jesus unterwegs sein? Was ist mein Motiv? Und die Frage, ob du am richtigen Platz bist in deinem Leben als Christ, finde ich, ist von ganz entscheidender Bedeutung. Denn wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann fehlt dir dieses Stück Grundsicherheit in deinem Leben. Und manchmal ist es so, da verrennen wir uns. Dann sind es Idealvorstellungen oder die Moral, die uns ein bisschen antreibt oder andere schlaue Gedanken oder vielleicht auch nicht so schlaue Gedanken, die in uns und in deinem Leben Raum und Platz finden. Auf dieses Platz komme ich immer wieder zurück. Die in deinem Leben Raum und Platz finden, aber eben nicht diese geistliche Komponente bringen, die dir vielleicht in dem Augenblick fehlt. Jesus möchte, so ist meine Überzeugung, nichts lieber, als dir wirklich den von ihm angedachten Platz geben. Er möchte gerne, dass du genau da bist, wo er sich das ausgedacht hat. Und die Kunst für dich und mich besteht jetzt darin, darauf die Antwort zu finden, herauszufinden, was will er denn jetzt? Wo ist denn mein Platz? Ich weiß nicht, wie du die Frage löst. Ich habe dazu folgendes Erlebnis, das möchte ich ganz kurz beschreiben, ist gar nicht so, hört sich vielleicht nicht so dramatisch an, für mich war es schon bedeutend. Also diese Frage nach dem richtigen Platz, die hat mich jetzt wochenlang umhergetrieben und die kehrt ja immer wieder mal zurück. Manchmal hat man dann eine Antwort gefunden und dann ebbt dieser Gedankengang wieder ab und später, dann kommt er wieder hervor. Und ich war jetzt in diesem Wellenberg sozusagen, dieser Fragestellung, bin ich am richtigen Platz? Also habe ich gebetet. Das ist ja immer so der Step 1, den du vielleicht dann auch hast. Dann betet man und fragt, Herr Jesus, dies und jenes. Bin ich denn am richtigen Platz? Ich bekam keine Antworten. Ich wollte aber antworten. Ich wollte wirklich antworten. Ich habe nachgefragt, ich habe Verkündigungen besonders gehört, habe so die Begegnung mit euch oder in der Familie, im Kollegenkreis, wo auch immer, die habe ich für mich so genutzt und habe gedacht, vielleicht gibt's da jetzt Antworten. Alles nix. Die ganze Sache trudelte runter bis zu so einem Entmutigungsvorgang, also so ein Status, wo man entmutigt ist, den du vielleicht auch kennst. Wo du dich wirklich fragst, ey, wofür mache ich das eigentlich alles? Ja, ist das jetzt wirklich, soll ich jetzt diesen Weg, den ich hier gehe, so weitergehen oder was ist hier los? Und dann, ich weiß noch genau, das ist jetzt etwa 1,5 Wochen her, ich war im Dienst, bin ja, wie ihr vielleicht wisst oder wie viele wissen, bin bei der Feuerwehr beschäftigt, ich hatte 24 Stunden Dienst, das heißt nicht, dass ich 24 Stunden lang wach bleiben muss, aber ich bin dann 24 Stunden von morgens 7:30 Uhr bis zum nächsten Morgen 7:30 Uhr im Dienst Und in der Mittagspause, da hielt es mich nicht mehr aus. Dann bin ich in meinen Ruheraum gegangen und hatte mir morgens dann meine Bibel eingepackt, habe die mitgenommen, habe gedacht, so, jetzt ist aber Feierabend, jetzt musst du doch mal Antworten kriegen. Und dann habe ich überlegt, die Frage stellt ihr euch sicherlich auch manchmal, wo lese ich denn jetzt? Ja, wo fange ich denn jetzt an? Und dann habe ich gedacht, okay, dann fängst du mal da an, wo du jetzt auch Wort Jesu liest. Und habe Matthäus aufgeschlagen, habe die ersten 4 Kapitel überblättert und habe dann einfach mal mit Matthäus 4 gestartet. Ich wollte wirklich Gottes Stimme hören, also so in mir drin. Ich wollte Antworten haben auf meine Fragen. Ich hatte eine richtige Sehnsucht danach. Und ich möchte, wenn ich alles richtig hinbekomme zeitlich, auch dir gleich Mut machen, dass du vielleicht mal hier von vorne deine kleine Geschichte erzählst, die du in den letzten Tagen oder Wochen mit Jesus erlebt hast. Halt das bitte immer im Sinn, wenn du also jetzt in den nächsten Minuten mal nachdenkst, traue ich mich das? Ja, hab den Mut, komm nach vorne und erzähl uns, erzähl mir etwas von deinem Leben als Christ. Ich begann also Matthäus 4 zu lesen und war dann als erstes, war dann als erstes in der Versuchungsgeschichte in Matthäus 4, wo es heißt, dass Gott oder der Heilige Geist den Herrn in die Wüste geführt hat, damit er vom Teufel versucht wird. Und genauso fühlte ich mich auch in dem Augenblick. Also nicht, als ich das las, sondern in der Zeit davor. Ich fühlte mich auch so ein bisschen wie in der Wüste. Ja, alles so ausgedörrt. Und dann liest man, da trat der Versucher an ihn heran, Matthäus 4, Vers 3, und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorkommt. Und zuvor heißt es, dass Jesus 40 Tage gehungert hat. Ich weiß nicht, wie du dich so fühlst, wenn du mal ein paar Stunden nichts gegessen hast. Ich weiß von mir, dann krieg ich schlechte Laune. Und dann kreist auch alles um diesen Appetit. Dann muss jetzt irgendwie wieder was eingeworfen werden, damit Ruhe da reinkommt, damit ich mich wieder mit anderen Dingen beschäftigen kann. Und manchmal spürt man auch so einen geistlichen Hunger, so eine Sehnsucht nach ordentlich Essen. Da muss man wieder was rein, damit ich wieder geistlich satt werde, damit ich innerlich aufgebaut werde. Da geht's nicht so sehr um Brot und andere Nahrungsmittel, sondern da geht's um Bibelwort. So eine Sehnsucht zu haben, ich habe jetzt richtig Hunger auf Gottes Wort, auf Begegnungen mit Jesus. Und der Versucher tritt dann an dich heran und redet dir irgendwas ein. Und Jesus reagiert und sagt, nee, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Dann geht's um Vertrauen. Dann heißt es, wenn du Gottes Sohn bist, ist die zweite Versuchung, dann stürz dich hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Daraufhin der Herr, in der Schrift aber heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Da wird deine Sicherheit auf die Probe gestellt. Soll ich denn jetzt einfach mal das machen? Da wird vielleicht ein Stück deiner Lebenssicherheit überprüft und dann bist du in der Frage, oh, ich könnte ja jetzt eigentlich auch so halblegal noch irgendwie mein Leben an der Stelle ein bisschen feilen, um aus jener Situation vielleicht besser hervorzukommen. So ein bisschen so am Rand des Gesetzes oder vielleicht sogar schon ein bisschen drüber hinaus. Nein, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dann hieß es in Matthäus 4, Vers 9, das alles will ich dir geben, sagt der Teufel dann zu Jesus, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Das ist also die größte Form der Gotteslästerung. Daraufhin sagt Jesus, weg mit dir, Satan, jetzt aber weg mit dir. Denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Ihm allein. Und auch wir sind oft in diesem Götzendienst, also Eigenwille ist ja schon Götzendienst, lesen wir im Alten Testament, damit fängt es ja schon an, Geldgier, all diese Dinge, die auch in deinem Leben irgendwie eine Rolle spielen. Also wir wollen es jetzt nicht so ganz fernab tun, alle diese Aspekte, dieser Appetit, nach mehr, diese Versuchung dann doch irgendwie das Leben zu organisieren oder schließlich auch sich selber nur zu dienen, alles das schwingt in dir und mir auch mit. Und alle diese Versuchungen, die hat der Herr mit Gottes Wort, hat er die niedergemacht, sag ich mal. Er hat die neutralisiert. Jedes Mal antwortete Jesus mit den Worten, es steht geschrieben. Aber habe ich gedacht, hier bist du auf dem richtigen Weg, hier liest du jetzt mal weiter. Denn genau darum ging es mir ja. Ich wollte ja auch dieses, es steht geschrieben, leben. Ich wollte ja auf meine Frage der Unsicherheit, der Entmutigung und so weiter, ich wollte ja Antworten haben. Und dann lesen wir weiter und lesen, wie die sogenannte Bergpredigt beginnt. Und dann heißt es in Matthäus 5, Vers 1, als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann zu lehren. Wie oft habe ich diesen Satz gelesen? Wie oft hast du diesen Satz vielleicht schon gelesen, die Bergpredigt gelesen? Und danach kommen ja zahlreiche Aspekte, komme ich gleich auf ein paar, komme ich noch zu sprechen. Aber ein Detail war mir wichtig. Sekunde. Jesus setzte sich. Ich mache das jetzt mal, nur um diesen Aha-Effekt zu haben. Stellt euch also vor, ich würde mich jetzt hier gemütlich hinsetzen und die Verkündigung halten. Da würdet ihr denken, hör mal, das kann er doch nicht machen. Der hat sich doch bitteschön da vorne hinzustellen. Ich sehe den doch gar nicht. Jesus hat das aber gemacht. Der hat sich einfach erstmal hingesetzt zu all den anderen. Und die Jünger und die ganze Menschenmenge, die kam jetzt um ihn und hat sich da versammelt. Die haben sich dann alle da hingehockt. So stelle ich mir das vor. Du sitzt ja schon. Ja? Aber ihr kriegt ja noch gleich eure Chance. Ich stehe mal wieder auf, nur der Sichtbarkeit wegen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, dass Jesus den Augenkontakt zu dir haben möchte. Er bewegt sich auf dich zu. Er setzt sich hin. Jesus hat den Menschen damals nicht irgendwelche, wie soll ich das sagen, überfrommen Dinge erzählt. So wenn wir über Gott und Jesus sprechen, dann ändern wir manchmal das Vokabular. Ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Ja, dann beginnt man fromme Wörter zu benutzen oder so ein bisschen alltagsfern, dass auch der ein oder andere Zuhörer sich dann denkt, was ist denn mit dem los? Warum redet er denn jetzt plötzlich so anders? So im Kollegenkreis zum Beispiel. Wenn du da vielleicht dann jetzt in der Weihnachtszeit Zeugnis geben willst und von Jesus sprichst, dann beobachte dich mal, ob du dann vielleicht anderes Vokabular benutzt. Und Jesus ist aber zu uns gekommen und hat die Nähe zu den Menschen gesucht. Er setzte sich und begann zu lehren. Und ich finde dieses Detail so bemerkenswert, dass ich da mal ein Stück drauf abheben möchte. Dass Jesus sich wirklich zu dir setzt. Ich lese da gleich noch eine kleine Geschichte zu. Für mich war das in meiner Welt damals so bedeutend, als ich das gelesen habe, dass ich spürte, und da könnt ihr mich jetzt für bewerten, wie ihr wollt, aber ich habe in dem Augenblick gewusst, ja, Jesus, der sagt zu mir, jetzt Jörg, mach dich mal locker, ist alles gut. Ich setze mich jetzt zu dir und dann halten wir beide mal ein Schwätzchen. Und dann kannst du mir alles mal erzählen, was so in deinem Leben vor sich geht, weiß ich eh schon alles, aber du darfst mir alles nochmal erzählen und dann kriegst du von mir auch die passenden Antworten. Jesus möchte in dein Leben treten. Er möchte gerne Platz nehmen neben dir. Er möchte gerne real werden. Er ist nicht einfach eine Fantasie oder irgendein frommes Gebilde, sondern Jesus ist real, er ist greifbar und er ist für dich erlebbar und er gibt dir wirkliche Antworten. Ich habe dann an dem Tag danach, wie gesagt, 24-Stunden-Dienst, ich habe diese Verse gelesen und war schon ein bisschen erleichtert so. Also wie gesagt, ihr könnt das vielleicht jetzt so nicht spontan nachvollziehen, aber mir ging es dann damals, mir wurde es warm ums Herz, bin aber noch mit so einer Grundunsicherheit nach Hause gefahren. Habe dann am nächsten Morgen auch mit meiner Frau darüber gesprochen. Ja, und wie meine Frau dann so ist, sagte, ja, mach dich mal nicht verrückt, das kommt schon alles wieder in Ordnung. Und an dem Tag bekam ich dann unabhängig voneinander zum einen eine E-Mail eines Mannes, eines Freundes von mir, der mir ohne dass er mein Problem wusste, ganz frontal gesagt hat, Jörg, alles ist gut. Der wusste gar nicht, wie es um mich steht. Und ich bekam zwei Anrufe, zwei Telefonate, zwei Männer, die wirklich viele, viele hundert Kilometer voneinander entfernt wohnten und beide mich mit Tatsachen konfrontierten. Und einer davon, und das sage ich jetzt nur so aus lauter Freude und zur Ehre Gottes, der zweite, der mich anrief, sagte, Jörg, was hältst du davon, wenn wir beide gemeinsam ein Buch schreiben? Ich habe da gesessen, ich habe gedacht, was? Die ein Buch schreiben? Ne? Und habe mich da so drüber gefreut, weil das eine Form der Bestätigung war. Da hat Jesus einfach mal das Zepter in die Hand genommen, das Heft in die Hand genommen und hat gesagt, der Jörg, der ist so schwer vom Begriff, dem muss ich jetzt mal ein paar Fakten nennen. Und der Mann ist aus der Schweiz und wann tatsächlich da mal geschrieben wird, weiß ich nicht, aber spielt doch keine Rolle. Es geht um das Signal, um die Botschaft, die Jesus mir in dem Augenblick übermittelt hat. Dass er sagte, alles ist gut. Ich hatte in dieser 24-Stunden Dienstschicht, ich bete wirklich jedes Mal, wenn ich Dienst habe, bete ich morgens, Herr Jesus, bitte schenk mir, ich nenne das dann, eine Nullrunde. Also möglichst keinen Einsatz. Halte du die Hände über Duisburg, brauch nirgendwo brennen, ich habe schon alle Feuer gesehen, die es so gibt. Also bitte nicht, alles gut, lass du Sicherheit walten. In der Regel funktioniert das. In diesen 24 Stunden hatte ich drei dicke Einsätze. Nachmittags einen fetten Dachstuhlbrand, nachts ein großes Feuer mitten im Hafenbereich und am frühen Morgen musste ich auch nochmal ausrücken. Der Einsatz ist dann glücklicherweise von meinem Kollegen übernommen worden. Drei dicke Dinger. So als wollte Jesus zu mir sagen, Jörg, du machst dir zu viel Stress. Ich bin dabei. Ich sitz neben dir. Wenn du im Auto unterwegs bist, hast du noch einen Platz frei, den Beifahrersitz. Und da bin ich. Dieser Gedanke, ich weiß nicht, wie euch es dabei geht, dieses einfach mal zu Ende zu denken, der hat mich damals sehr mutig gemacht. Was ist dein Motiv, heute hier im Gottesdienst zu sein? Möchtest du Jesus besser kennenlernen? Möchtest du Trost empfangen? Möchtest du Rüstzeug für den Alltag haben? Möchtest du, sicherlich möchtest du das, gestärkter hier rausgehen gleich, als du reingekommen bist? Also dieses Motiv sollten wir alle haben. Wenn wir das nicht haben, dann muss man sich ernsthaft die Frage stellen, wieso bin ich überhaupt hier? Warum bist du heute hier im Gottesdienst? Weil es der Rhythmus so erfordert, ist gerade Sonntag, oder weil du Jesus ein Stück näher kennenlernen willst? Ich bin der festen Überzeugung, wenn wir mit diesem festen Willen, Jesus besser kennenzulernen, auf ihn zutreten, dann gibt er auch Antworten. Dann erfahren wir das, was die Menschenmenge damals erfuhr, dass Jesus sich zu dir hinsetzt, sich die Zeit nimmt und mit dir auf Augenhöhe, ja, ich nenne es mal etwas salopp, plaudert. Jesus möchte dir volle Aufmerksamkeit geben und freut sich natürlich, wenn du das ihm gegenüber genauso tust. Jesus ist keine Nebensache, sondern die Hauptsache. Wie gesagt, erster Advent, in drei Wochen ist Heiligabend. Ja, da ist auch Jesus die Hauptsache. Jesus ist der, der sein Leben für dich und mich gegeben hat. Das ist so ein Satz, der geht einem schnell über die Lippen, aber dass man sich das nochmal so vergegenwärtigt, mit wem wir es hier zu tun haben. Und dieser Mensch, dieser Jesus, dieser Gott, dieser König und all die Attribute, die wir ihm gegenüber nennen, er setzt sich neben dich und möchte mit dir ins Gespräch kommen. Der ist erfahrbar und real. Es heißt, am Ende der Bergpredigt, auf Details komme ich gleich ganz kurz zu sprechen, am Ende der Bergpredigt in Matthäus 7, da heißt es, als Jesus seine Rede beendet hatte, da war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Denn er lehrte sie nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Da war die Menge tief beeindruckt. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 1, da heißt es, das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Das Volk hörte allem zu. Jesus hat hier nicht mit menschlichen Worten gesprochen. Er hat keine Methoden ausgepackt, keine Strategien, keine Konzepte, wie es vielleicht die Schriftgelehrten gemacht haben. Sondern die Menschen, die waren tief beeindruckt von dem, was sie dort gehört haben. Ich möchte nochmal erinnern, ich würde mich freuen, wenn jemand gleich Mut hat, mehrere vielleicht, von deinem eigenen Leben in diesem Zusammenhang zu sprechen, wo du von Jesus tief beeindruckt warst, wo etwas passiert ist, wo du gedacht hast, ey, wow, das müssten jetzt eigentlich alle wissen. Heute wäre die Gelegenheit dazu. Die Menschen waren tief beeindruckt und da ist auch so mein Gebet, deins vielleicht auch, Herr, lass mich doch tief beeindruckt sein von dem, was du zu mir sagen möchtest. Ja, dass die Worte, die ich in der Bibel lese, dass sie mein Herz echt verändern. Du erlebst das manchmal im Lied, wenn wir Lieder singen. Oder wenn du manchmal hat man so eine Stimmung, die ist nicht immer da, aber manchmal ist das so, dass da du merkst plötzlich, wie so eine Veranstaltung, ich sag's mal ein bisschen fromm, wie die so heilig wird. Ich kann mich erinnern an einen Gottesdienst hier, ist schon ziemlich lange her. Da drehte sich dann nach dem Gottesdienst eine Schwester zu mir und sagte, was hat sie noch gesagt? War da nicht Glanz? Also da war so, hat der Gottesdienst nicht geglänzt? Ja, also da spürte man auch so, da war Jesus wirklich präsent. Da hat man gemerkt, hier ist was passiert. Und Jesus sitzt neben dir. Und er agiert mit Worten Gottes. Ich habe Matthäus 4 gelesen über die Versuchungsgeschichte, bin dann bei der Bergpredigt angekommen und Wort Gottes, die Bibel zu lesen, das hat mir am Ende die Antworten auf meine Fragen gegeben. Ja, die Menschen waren tief beeindruckt, hatte ich gerade schon gesagt. Und möchte einen Vers oder mehrere Verse vorlesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17, wo der Timotheus von Paulus in folgender Weise angesprochen wird. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Setz jetzt für Timotheus deinen Namen ein. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Und du bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst. Alle Wegweisung, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Das macht alles die Schrift. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient und mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Liebe Eltern, ich möchte euch Mut machen, dass ihr euren Kindern von klein auf die Bibel schmackhaft macht. Lebt den Glauben vor. In Not und in Freude gleichermaßen. Betet mit euren Kindern. Nehmt sie mit auf eure geistliche Reise, in euer geistliches Leben. Bildet da eine Einheit und lest mit ihnen die Bibel. Manchmal scheut man ja davor ein Stück zurück, weil man denkt, ist das viel zu trocken, viel zu langweilig, viel zu öde. Dann klappen die Kinder gleich die Augen und Ohren zu. Nein. Manchmal entsteht der Eindruck, aber erst viel später merkt man, wie viel hängen geblieben ist. Ich gebe euch mal einen Tipp für ein Spiel zu Hause, könnt ihr irgendwann mal machen. Ihr müsst mal versuchen, im Kreis von Leuten, wenn ihr beieinander sitzt, müsst ihr mal einfach Bibelverse auswendig aufsagen spielen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel da zusammenkommt. Wie viel da im Sinn der Kinder oder allen am Tisch Sitzenden drin ist. Spielt das Spiel mal. Einfach so. Manchmal weiß man ja nicht die Stelle, da sagt man, das steht bei mir oben rechts oder unten links. Aber egal. Versucht das mal zu spielen. Und ihr merkt, wie viel Power da ist, wie substanziell tatsächlich gelesene Bibelworte noch in euren Herzen und Köpfen drin ist. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen und dann komme ich auch schon fast zum Ende für euch und gebe euch, wie gesagt, die Chance, hier von eurem Leben mit Jesus zu erzählen. Diese Geschichte ist einem Buch entnommen von Brennan Manning mit dem Titel Kind in seinen Armen. Da heißt es: Ein alter Mann war krebskrank und lag im Sterben. Die Tochter des Mannes bat einen Geistlichen aus dem Ort zu kommen und mit ihrem Vater zu beten. Als der Pastor in das Haus kam, fand er den alten Mann im Bett vor, den Kopf durch einige Kissen aufgerichtet, und neben dem Bett stand ein leerer Stuhl. Der Geistliche nahm an, dass die Tochter den Kranken über den Besuch informiert hatte und sagte: Ich schätze, Sie haben mich erwartet.
Nö. Wer sind Sie?
Ich bin der neue Mitarbeiter in Ihrer Gemeinde, antwortete der Pastor. Als ich den leeren Stuhl sah, dachte ich, Sie wussten, dass ich komme.
Ach ja, der Stuhl, sagte der Mann.
Würde es Ihnen etwas ausmachen, die Tür zu schließen? Etwas verwundert schloss er, also der Besucher, die Tür. Ich habe dies noch nie jemandem erzählt, begann der Kranke. Mein ganzes Leben habe ich nicht gewusst, wie man betet. Sonntags hörte ich den Pfarrer viel über Gebet predigen, aber es war mir alles viel zu hoch. Schließlich gestand ich ihm eines Tages: Lieber Pastor, ich kann mit Ihren Predigten übers Gebet nichts anfangen. Hier, sagte der Pfarrer und holte ein Buch aus der Schublade. Lesen Sie das, das beste Buch des Jahrhunderts über kontemplatives Gebet. Kann ich fast nie aussprechen. Ich nahm es mit nach Hause und begann darin zu lesen. Allein auf den ersten 3 Seiten musste ich 12 Begriffe im Fremdwörterbuch nachschlagen. Ich gab das Buch dem Pfarrer zurück und dankte ihm widerwillig. Der alte Mann fuhr fort. Aber da gab ich jeden Versuch zu beten auf. Ab da gab ich jeden Versuch zu beten auf. Bis eines Tages vor etwa 4 Jahren ein guter Freund zu mir sagte: Joe, Gebet ist nichts anderes, als auf eine ganz einfache Art mit Jesus zu sprechen. Ich schlage dir Folgendes vor. Setz dich auf einen Stuhl und stelle einen leeren Stuhl dir gegenüber auf und sieh im Glauben Jesus auf diesem Stuhl. Das ist nicht allzu schräg, schließlich hat er ja versprochen, ich werde alle Tage bei euch sein. Und dann sprich einfach zu ihm, erzähl ihm alles, was du auf dem Herzen hast und was du über ihn denkst. Ja, und genau so habe ich es ausprobiert. Es gefiel mir so gut, dass ich täglich mehrere Stunden auf diese Weise betete. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig, denn wenn meine Tochter mich dabei erwischt, würde sie wohl von einem Nervenzusammenbruch reden oder mich gleich in die Klapse stecken. Der Pastor war tief bewegt und ermutigte den alten Mann, das genau so weiterzumachen. Und dann betete er mit ihm, salbte ihn mit Öl und verabschiedete sich. 2 Tage später rief die Tochter an und teilte dem Pastor mit, dass ihr Vater am Nachmittag verstorben war. Ist er friedlich verstorben? Wollte er wissen.
Ja, ja. Als ich gegen 2 Uhr zum Einkaufen wegging, hat er mich noch zu seinem Bett gerufen, mir einen seiner Karlauer erzählt und mich auf die Wange geküsst. Als ich eine Stunde später zurückkam, da war er tot.
Aber wissen Sie, da ist noch was Merkwürdiges. Mehr als merkwürdig, richtig seltsam. Anscheinend hat mein Vater sich unmittelbar, bevor er starb, zur Seite gelehnt und seinen Kopf auf einen Stuhl neben sein Bett gelegt. Dieser Mann hat eine persönliche Beziehung zu Jesus gehabt. Für ihn war Jesus real ihm gegenüber. Und er hat seinen Kopf auf seinen Schoß gelegt. Wie redest du mit Jesus? Nimmt er neben dir Platz? Ist er für dich auch real oder ist er nur gelegentlich mal da, wenn gar nichts mehr geht? Der Tipp dieses Menschen, dieses Pastors, Geistlichen war ja, rede so mit Jesus und erzähl ihm einfach aus deinem Leben. Dazu möchte ich dich ermutigen, dass du das auch tust. Wie geht es weiter in der Bergpredigt? Jesus spricht zunächst mal zu den Armen. Glückselig, überglücklich sind die, die arm sind. Ich habe mich gefragt, wieso hat er ausgerechnet mit denen angefangen? Warum hat er nicht von der Ehe gesprochen oder vom Gesetz
oder von den vielen anderen Dingen, die in der Bergpredigt noch zu lesen sind. Nein, er hat mit den Dingen angesprochen, die den Leuten im Herzen waren. Er wollte erstmal eine Beziehung aufbauen. Jesus möchte zu dir eine Beziehung aufbauen und möchte dich quasi mitnehmen. Das sind die Worte der Bergpredigt. Ich habe die mal in so eine Wolke gegossen. Und je nach Häufigkeit werden die Wörter dann größer oder kleiner. Vater ist ganz offensichtlich eines der Wörter, das ganz häufig in der Bergpredigt vorkommt. Jesus spricht von seinem Vater, spricht über dich, ist auch ganz groß, spricht über das Reich Gottes und ein paar andere Begrifflichkeiten. Wir wollen jetzt nicht zu viel Wert auf dieses Bildchen legen, mir geht es um die Botschaft als solches, dass ihr versteht, dass die Worte Gottes für dich wirklich Substanz haben können und dass Jesus real ist und mit dir wirklich durchs Leben gehen will. Nicht nur jetzt in der Adventszeit, in 3 Wochen ist Heiligabend, wir singen noch ein paar christliche Lieder und in 4 Wochen ist der Baum schon wieder weg. Dann wird er schon geraspelt und geht zu Hause durch den Kamin oder wohin auch immer. Das sind nur Äußerlichkeiten. Es geht um dein Leben mit Jesus. So, jetzt meine Frage an dich. Wer hat Mut, hier von hier vorne aus seinem Leben ganz kurz oder auch etwas länger Zeugnis zu geben. Aus seinem Leben mit Jesus.